Zur Schriftlesung bitte ich euch, soweit es geht, gerne aufzustehen. Der Text zur Predigt kommt aus Johannes 4, die Verse 27 bis 42. Währenddessen kamen seine Jünger und sie wunderten sich, dass er mit der Frau redete. Niemand sprach jedoch: Was fragst du oder was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging hin in die Stadt und sprach zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob er nicht der Christus ist? Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. In der Zwischenzeit baten ihn die Jünger und sprachen: Rabbi, iss! Er aber sprach zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nicht wisst. Da sprachen die Jünger untereinander: Hat ihm jemand zu essen gebracht? Jesus sprach zu ihnen: Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollende. Sagt ihr nicht: Es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch: Hebt eure Augen auf und seht auf das Feld, denn es ist schon weiß für die Ernte. Und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit der Sehende und der Erntende sich miteinander freuen. Denn hier ist der Spruch wahr: Der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch gesandt, um zu ernten, wofür ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet, und ihr seid in ihre Arbeit hineingekommen. Es glaubten aber viele Samariter aus der Stadt an ihn, wegen der Aussage der Frau, die bezeugt hatte: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb 2 Tage dort. Und noch viele mehr glaubten um seines Wortes willen und sprachen zu der Frau: Wir glauben nun nicht um deiner Aussage willen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wirklich der Heiland der Welt ist, der Christus. Soweit.
Wir wollen uns setzen. Vielen Dank, Jonas. Ja, liebe Freunde, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, wenn wir diesen Text hören, also jetzt gehört haben, dann merken wir: Jesus sieht immer mehr als alle anderen, oder? Die Jünger sehen eine Frau mit einer sehr komplizierten Vergangenheit, aber Jesus sieht ein Herz mit einer tiefen Sehnsucht. Die Menschen in der Stadt sehen eine Person, die man vielleicht doch lieber meidet. Jesus sieht die erste Botschafterin des Evangeliums in dieser Region. Und für manche war sie eine Geschichte, die man am besten hinter sich lässt. Für Jesus war sie ein Mensch, den er gewinnen will. Und wir merken, so sieht Jesus uns doch auch. Er beginnt nicht dort, wo wir irgendwo versagt haben, sondern dort, wo wir durstig sind. Er schaut nicht zuerst auf das, was wir nicht auf die Reihe bekommen, sondern auf das, wonach unser Herz sich tatsächlich und wahrhaftig sehnt. Er schaut nicht zuerst auf das, was wir nicht auf die Reihe bekommen, sondern auf das, wonach unser Herz regelrecht schreit. Er sieht nicht unsere Scherben, sondern er sieht eher, was er aus unseren Scherben formen kann. Und genau deshalb sagt er etwas, das uns nicht erklären, sondern aufwecken soll. Erhebet eure Augen. Kommen wir nochmal zurück zu der Geschichte. Jesus sitzt am Brunnen von Sichar. Er spricht mit der Frau, die schon 5 Ehemänner gehabt hat und jetzt mit einem Mann zusammenlebt, mit der sie gar nicht verheiratet ist. Sie sehnt sich aber nach Gott. Das hört man in ihren Worten. Sie sagt: Ich weiß, wenn der Messias wiederkommt, wird er uns alles erklären. Und für mich persönlich klingt das wie: Puh, ich weiß, mein Leben ist irgendwie verkorkst. Aber in der Synagoge, in der Gemeinde, sagen sie, der Messias wird alle Antworten haben. Er wird alles in Ordnung bringen. Mein Denken braucht Klarheit. Ich habe doch so viele Fragen. Ich wollte nie, dass all diese Ehe scheitern und kaputt gehen. Und hier müssen wir merken, niemand, absolut niemand, tritt in eine Beziehung mit der Hoffnung, dass sie am Ende scheitert. Das wäre ja verrückt. Diese Frau wollte geliebt werden, sie wollte getragen werden, sie wollte einen Ort haben, bei dem sie bleiben kann. Und Jesus selbst beginnt nie dort, wo Menschen versagt haben. Er beginnt dort, wo Menschen durstig sind. So wie am Brunnen. Aber bei ihr war es so, 5 Ehen sind in die Brüche gegangen und am Ende sagt sie sich dann noch, warum noch die Mühe? Warum denn noch überhaupt heiraten? Lass uns so zusammenleben. Aber Jesus macht es anders. Er deckt ihre inneren Geheimnisse auf. Er offenbart sich ihr als Messias. Außer den Jüngern ist sie die Erste, der sich als Messias zu erkennen gibt. Sie läuft in die Stadt, erzählt allen davon und die ganze Stadt kommt zu Jesus. Und als die Menschenmenge auf ihn zuläuft, da sagt Jesus zu den Jüngern, hebt die Augen und seht euch die Ernte an. Das Feld ist weiß, es ist bereit, es ist Zeit, die Sichel zu schwingen, die Ernte ist reif. Jesus meint hier die Menschheit. Er sagt, denkt nicht, es müssten noch irgendwie Monate vergehen, bis die Ernte reif ist. Er sagt, Erntezeit, es ist soweit. Er meint damit, dass die Menschen bereit sind, in Gottes Reich zu kommen. Und manchmal, das trifft mich immer wieder innerlich, manchmal hört man von einigen Christen immer wieder, ja, damals hat Gott noch gewirkt. Du hättest dabei sein sollen. Wir haben Gottes Wirken so stark erlebt in unserer Zeit. Es gab eine riesige Erweckung. Und wir wissen, irgendwann wird Gott genauso wirken. Das ist so wie mit dem Gespräch zwischen Jesus und Martha über ihren verstorbenen Bruder Lazarus. Jesus sagt, Martha, ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben. Und sie antwortet ihm, Herr, wenn du nur hier gewesen wärst, wäre mein Bruder doch gar nicht gestorben. Ich weiß, dass eines Tages die Auferstehung kommen wird. Martha hat starken Glauben für die Vergangenheit und für die Zukunft, aber nicht für die Gegenwart. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und Gott möchte, dass wir unsere Augen erheben, weil um uns herum, egal wo wir uns befinden, die Ernte reif ist. Viele Menschen gehen mit einem gesenkten Blick durch ihr Leben, nicht weil sie nach etwas suchen, was sie vielleicht verloren haben, sondern weil das Leben einfach schwer geworden ist. Und genau dann sagt Jesus etwas wirklich ganz Einfaches. Heb deine Augen. Menschen sind offen. Menschen sind offen, in Gottes Reich zu kommen und ihr Leben Jesus zu geben. Es muss nur jemanden geben, der mit ihnen auch darüber redet. Ich glaube, Gebet ist wichtig und in ein paar Minuten werde ich noch was dazu sagen. Und natürlich, wir müssen mit Gott über die Menschen reden. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber wir müssen auch losgehen und mit den Menschen über Gott reden. Das ist sogar noch wichtiger. Zuerst sprechen wir mit Gott über die Menschen, dass er ihre Seele und ihr Herz vorbereitet und uns die richtigen Worte und das richtige Timing schenkt. Aber dann müssen wir auch losgehen und sagen, Gott, hier bin ich. Sende mich. Jesus sagt, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Betet, dass der Herr der Ernte mehr Arbeiter schickt. Das hat Jesus gesagt. Wir sollen beten, dass Gott weitere Arbeiter für die Ernte schickt. Er meint damit Menschen, die in das Reich Gottes kommen. Aber was sagt er als nächstes? Nachdem er gesagt hat, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter schickt, sagt Jesus als nächstes, also geht ihr hin. Wir sollen also beten, dass Gott Leute schickt und sollen sagen, Herr, ich stehe bereit, sende mich. Ich gehe in meiner Stadt zum Markt und spreche mit Menschen über Jesus. Ich rede im Fitnessstudio neben dem Laufband mit dem Menschen neben mir auch über Jesus. Ich rede mit meinen Nachbarn, mit irgendeinem, auch wenn er mir unbekannt ist. Manchmal beginnt die Ernte nicht auf großen Evangelisationsbühnen, sondern am Gartenzaun, beim Einkaufen, bei einem Kaffee mit Menschen, der gerade vielleicht auch eine schwere Zeit durchmacht. Wer seine Augen hebt, sieht nicht nur Programmabläufe, sondern wirkliche Menschen. Und solche Gelegenheiten gibt es dauernd. Ja, wie oft höre ich, ich bin gar nicht dazu gekommen, die Menschen sind nicht offen oder wenn ich versuche irgendetwas, dann sind sie mir verschlossen. Gelegenheiten über Jesus zu reden, gibt es andauernd. Ob wir jetzt am Flughafen sind, direkt vor unserer Urlaubsreise oder am Zaun zum Nachbarn, wir sollen anderen von Jesus erzählen. Und interessanterweise sagt Jesus, denkt nicht, die Ernte wäre erst in so und so vielen Monaten soweit. Die Ernte ist reif. Ich glaube, das gilt für jede Generation neu. Und versteht mich da jetzt bitte nicht falsch. Ich glaube schon, dass Gottes Geist in mancher Zeit wirklich auf eine besondere, ausdrückliche Art und Weise gewirkt hat. Ja, das will ich gar nicht verneinen. Ich bin davon überzeugt. Und wir beten ja auch für eine Erweckung in unserem Land, aber auch weltweit. Wir beten für eine Erweckung. Das sollten wir auch weiterhin beten. Wir beten, dass Menschen erkennen, dass es einen Himmel gibt und eine Hölle, die sie meiden müssen. Dass die Sünde sie von Gott trennt und dass Jesus Christus die einzige Antwort darauf ist, dass er am Kreuz für die Sünden der Welt gestorben ist und von den Toten auferweckt wurde. Wir beten für Erweckung in der Welt, aber auch unter uns Christen. Und gleichzeitig ist die Ernte um uns herum immer reif. Bei manchen wurden die Samen der guten Nachricht bereits gesät. Jemand hat gebetet und der Regen des Heiligen Geistes ist in ihr Herz gefallen. Sie sind bereit. Es muss nur jemand kommen, der die Sichel schwingen kann und die Ernte auch einbringen kann. Manche Christen sagen immer noch, und da rede ich auch aus persönlicher Erfahrung, jetzt ist nicht die Zeit. Wir brauchen erstmal ganz, ganz viele junge Leute bei uns im Gottesdienst, damit wir nach draußen gehen können und die Menschen davon überzeugen können, wie großartig unser Herr ist. Wisst ihr, das haben Christen schon von Anbeginn der Zeit, glaube ich, gesagt. Der Gedanke, dass Evangelisation erst irgendwann möglich sei, dieser Gedanke ist nicht neu. Kurzes Beispiel. Dwight Moody erlebte es zum Beispiel in Chicago. Ein örtlicher Pastor, Dwight Moody war ein Evangelist in Amerika, und ein örtlicher Pastor sagte zu ihm, die Menschen seien noch nicht offen. Jetzt sei nicht die Zeit, sie überhaupt einzuladen. Man müsste warten, bis Gott selbst einen besonderen Moment schenke. Kurz darauf trat ein schweres Unglück die Stadt, ein wirklich schweres. Und viele, die Moody gehört hatten, sahen ihn nie wieder. Moody war innerlich erschüttert, schrieb er. Er sagte später, ich werde nicht mehr warten, wenn Gott heute ruft. Spurgeon dachte es genauso. Er warnte davor, dass Christen oft nicht an der Ernte scheitern, sondern an ihrer eigenen Zurückhaltung. Er schrieb, die Ernte wartet nicht auf Jahreszeiten, sondern auf Arbeiter. Spurgeon sah, wie leicht Gläubige auf bessere Zeiten hofften, auf eine Erweckung, auf ein besonderes Wirken Gottes und dabei übersehen, dass Gott schon längst wirkt und wir nur nicht hinschauen, wenn er wirkt. Beide Männer lebten in unterschiedlichen Ländern, sprachen andere Generationen an und kannten auch andere Umstände. Doch sie erkannten dieselbe Wahrheit. Nicht die Menschen sind unvorbereitet, sondern wir, oftmals wir. Nicht die Ernte fehlt, sondern Arbeiter, die säen. Wenn Menschen Jesus begegnen, wisst ihr, es entsteht immer eine ganz besondere Bewegung. Nicht, weil die Zeiten vielleicht leichter wären, nicht, weil die Kultur offener wäre, nicht, weil wir auch alles richtig machen, sondern weil Jesus Menschen ruft. Er ruft nicht irgendwann, er ruft immer im Heute. Er wartet nicht auf bessere Umstände, er wartet auf offenere Herzen. Und wer seine Augen hebt und ihn sieht, erkennt plötzlich Menschen, die er selbst liebt und auch vorbereitet hat. Und dann merken wir, die Ernte war die ganze Zeit da. Wir hatten nur nicht hingesehen. Wir sollen unsere Augen erheben und die Felder um uns herum sehen. Und die sind wirklich reif zur Ernte. Menschen haben Hunger und Jesus ist die Antwort darauf. Wir müssen unsere Augen erheben. Und im Jakobusbrief, Kapitel 5, die ersten 8 Verse, die wollen wir jetzt ganz kurz durchgehen. Im Jakobusbrief geht es genau darum, und ich beginne ein paar Verse vorher, weil interessant ist, worüber Jakobus hier schreibt. Und es ist wichtig, dieser Brief richtet sich an Christen und nicht an die Welt. Und ja, die ersten Verse, die ich lese, die kann man unterschiedlich deuten. Das ist legitim. Aber ich möchte da jetzt auf einen ganz besonderen Punkt hinaus, den ich im ganzen Zusammenhang des Kapitels eigentlich ja, für berechtigt halte. Vor allem wegen der Verse, die direkt danach kommen. In Jakobus 5, Vers 1 steht, wie gesagt, an Christen gerichtet, seht euch vor, ihr Reichen, weint und klagt über das Schreckliche, das euch bevorsteht. Er schreibt hier nicht an die Reichen der Welt, auch wenn man es darauf beziehen könnte. Im Zusammenhang betrachtet könnte der Text die Reichen meinen, die ihre Diener misshandeln und Chefs, die ihre Angestellten ausnützen. Und darüber lohnt es sich bestimmt nachzudenken. Aber ich möchte den Text einmal etwas anders betrachten. Lesen wir ihn einmal so, als wäre er ausschließlich an eine christliche Gemeinschaft gerichtet. Jakobus 5, die ersten 3 Verse. Nun zu euch, ihr Reichen, weint und klagt über das Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum wird dann verfault und eure Kleidung ein Fraß für die Motten geworden sein. Euer Gold und Silber wird verrostet sein und dieser Rost wird euch anklagen und euer Fleisch wie Feuer fressen. Selbst in diesen Tagen des Endes habt ihr euch Reichtümer gehortet. Sie haben Reichtümer gehortet, eins nach dem anderen. Sie waren habgierig und haben komplett alles für sich selbst behalten. Und dann steht in den nächsten 2 Versen, 3 Versen, hört doch, wie der Lohn, um den ihr den Erntearbeiter betrogen habt, zum Himmel schreit. Das Geschrei der Arbeiter ist vor den Herrn, den Allmächtigen, gekommen. Ihr habt allen Luxus auf der Erde genossen und euch noch am Tag eurer Schlachtung gemästet. Ihr habt den Unschuldigen verurteilt und zu Tode gebracht. Er hat sich nicht gewehrt. Natürlich geht es hier auf den ersten Blick um jemanden, der seine Arbeiter betrügt. Für all das wird es einen Tag der Abrechnung geben. Da bin ich mir sicher. Auf jeden Fall. Das Gericht wird kommen. Alles wurde festgehalten und nichts bleibt verborgen. Es wird alles ans Licht kommen. Und manche werden einen furchtbaren Tag des Gerichts erleben, weil sie alle anderen betrogen und ausgenommen haben. Sie sind satt und träge geworden auf Kosten anderer. So kann man es verstehen. Aber man kann es auch bildlich nehmen als eine geistige Warnung. Und ich sage euch das aus einem guten Grund. Denn als nächstes schreibt er: Darum habt Geduld, Brüder. Brüder. Das heißt, er schreibt ja an Christen, nicht an Menschen außerhalb der Gemeinde. Jakobus 5, Verse 7 bis 8. Haltet also geduldig aus, Geschwister, wartet auf das Wiederkommen des Herrn. Seht, wie der Bauer auf die köstliche Frucht der Erde wartet und sich ihretwegen geduldet, bis sie den Herbst- und Frühjahrsregen bekommt. So habt auch ihr Geduld und fasst Mut, denn das Kommen des Herrn steht bevor. Wow. Herbst- und Frühjahrsregen, das sind Symbole in der Bibel für das Kommen des Heiligen Geistes. Der Frühjahrsregen bereitet den Boden in Israel vor und machte ihn weich, sodass man dann auch sehen konnte. Der Herbstregen kam kurz vor der Ernte und ließ alles reifen, sodass man mähen und die Ernte dann auch einbringen konnte. Und hier steht: Seht, wie die Bauern geduldig darauf warten, dass die köstliche Frucht der Ernte heranreift. Das ist ein Bild. Gott ist der Bauer, der auf die köstliche Frucht der Ernte wartet. Und Jesus selbst sagt: Hebt eure Augen auf zu den Erntefeldern. Sie sind weiß für die Ernte. Er sagt: Die Ernte ist groß und es gibt nur wenige Arbeiter. Bittet darum, dass der Herr der Ernte Arbeiter sendet, um die Ernte einzubringen. Und hier geht es konkret darum, verlorene Menschen das Evangelium zu bringen. Jakobus meint hier: Der Herr kommt bald. Er ist nur noch nicht gekommen, weil der Vater auf die köstliche Frucht der Erde wartet. Er wartet auf die Ernte der Endzeit. Er wartet auf die köstliche Frucht der Erde. Und dabei geht es hier nicht um die Frucht genau hier in Deutschland oder in Australien oder in Indonesien, auf Borneo. Es geht nicht um die Frucht in Spanien oder Europa, um die Frucht in Afrika oder in Mittelamerika oder sogar auf den pazifischen Inseln. Er wartet auf die kostbare Frucht auf der Erde. Nicht, weil er zögert, nicht, weil er sich unsicher ist, sondern weil seine Geduld mit voller Absicht ist. Die Schrift sagt, Gott will nicht, dass Menschen verloren gehen, sondern dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Seine Geduld ist keine Schwäche, sondern ein letzter Aufruf. Was wir viele Verzögerungen halten, ist in Wirklichkeit Gnade. Es gibt Zeiten, es gibt Zeit und er gibt Zeit, damit Menschen umkehren können, immer noch. Bevor sie ihm als Richter begegnen, er bietet Rettung an, bevor er richten wird. Gott wartet nicht, weil er uns Menschen irgendetwas schuldet, sondern weil sein Herz voller Barmherzigkeit ist. Er wartet nicht, weil die Welt sich von selbst bessern würde, sondern weil Menschen noch eingeladen werden sollen. Er wartet nicht auf bessere Zeiten, sondern auf bereitwillige Herzen. Die Frucht, auf die er wartet, sind nicht religiöse Leistungen, sondern Menschen, die ihren Stolz ablegen und sagen: Herr, ich brauche dich. Seine Geduld ist ein Angebot, es ist kein Aufschub. Wer sie annimmt, findet Leben. Wer sie ignoriert, lebt so, als wäre Gottes Geduld belanglos. Doch seine Geduld hat ein Ziel: Rettung, bevor das Gericht kommt. Und wenn wir heute über die Ernte sprechen, geht es nicht nur um Worte und Mut, sondern auch um Verantwortung. Verantwortung für jeden Einzelnen hier im Raum. Genau darauf lenkt Jakobus ja unseren Blick. In den Versen davor schreibt er mit harten Worten über Menschen, die andere ausnutzen und ihren Lohn zurückhalten. Gott hört das Schreien derer, die übersehen und ungerecht behandelt worden sind. Aber wenn wir das nun im Zusammenhang des Kapitels betrachten, fällt auf, dass Jakobus diesen Blick weitet, den Horizont erweitert, Er spricht nicht nur über das soziale Unrecht, sondern auch über eine geistliche Verantwortung. Danach erzählt er von Elia, der betete, und Gott gab Regen und die Erde brachte Frucht. Das Bild geht dann noch weiter. Es zeigt, dass Gott handelt, wenn Menschen im Glauben reagieren. Später im Kapitel geht es weiter um Menschen, die von Sünde befreit werden, um Heilung, um Gebet, um ein Herz, das nicht wegschaut, sondern mitträgt. Und wisst ihr, wenn Gott uns segnet, sei es mit Zeit, sei es mit Kraft, sei es mit Worten, mit offenen Türen oder sogar mit praktischer Hilfe. Und wir behalten alles für uns, ohne dass dadurch irgendwie andere Hoffnung erfahren, dann verfehlen wir den Sinn seiner Gaben. Jakobus spricht von Reichtum, der vergeht, von Dingen, die man festhalten möchte, aber doch verliert. Jesus sagt, dass nicht alles, was wir sammeln, auch Bestand hat. Was vor Gott Bestand hat, ist das, was Frucht bringt. Frucht entsteht nicht im Verstecken, sondern im Teilen. Gott schenkt uns Gaben, nicht damit wir uns zurücklehnen, sondern mit Herzen erreicht werden, die wir sonst nie berühren würden. Es geht nicht darum, sich leer zu geben oder aus einem schlechten Gewissen zu handeln. Es geht darum, was Gott uns schenkt, nicht zu verschließen, nicht einzuschließen. Und manchmal ist die Frucht einfach ein tröstendes Wort. Manchmal ein Besuch, den wir machen. Manchmal ein Gebet. Manchmal Zeit für einen Menschen, der alleine ist. Manchmal eine offene Tür, die wir sonst übersehen hätten. Wer seine Augen erhebt, merkt, dass Gott längst vorbereitet hat. Er legt uns nicht Lasten auf, sondern öffnet uns immer wieder Wege, durch die seine Liebe weiterfließt, weitergeht. Und so zeigt uns Jakobus, dass wir nicht warten sollen, bis sich die Welt irgendwie verändert, bis sich die Zeiten verbessern, sondern dass Gott uns jetzt schon gebrauchen will, in diesem Moment. Darum ruft Jesus, hebt eure Augen. Und darum heben wir auch unseren Blick nicht aus Unruhe, sondern aus Vertrauen. Jesus sagt nicht, fürchtet euch vor dem, was kommt. Er sagt, richtet euch auf. Hebt eure Köpfe, euer Erlöser ist nahe. Wenn die Welt wankt, dann steht er fest. Wenn vieles uns verwirrt, bleibt sein Wort klar. Wenn die Zeiten erschüttert werden, ist seine Treue unerschütterlich. Wer zu Jesus gehört, hat keinen Grund, sich zu verstecken oder zu verzweifeln. Wir sind nicht dazu berufen, das Ende zu beobachten, sondern den kommenden Herrn zu erwarten. Nicht mit Berechnungen, wir können es nicht ausrechnen, sondern mit einem Herzen, das bereit ist. Und wir müssen bereit sein. Nicht passiv, nicht erstarrt, sondern hoffend und wach. Und unsere Zukunft ist nicht ein Abgrund, sondern eine Begegnung, nicht ein Zerfall, sondern ein Wiedersehen. Und Jesus kommt nicht, um die zu überfordern, die ihm gehören, sondern um heimzuholen, was er erlöst hat. Wir leben nicht dem Ende entgegen, sondern dem einen entgegen, der gesagt hat, ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen. Darum soll unser Leben jetzt schon hier auf Erden, zu unserer Zeit, in diesem Moment, egal wo wir sind, so aussehen, als würden wir ihm bald begegnen. Nicht aus Angst, aus Liebe heraus. Nicht, weil wir etwas beweisen müssen, sondern weil er uns würdig gemacht hat, mit ihm zu leben. Er schenkt uns Hoffnung, die bleibt, Liebe, die Frucht trägt, Mut, der den Blick immer wieder hebt. Heb deine Augen. Jesus ist nicht weit weg. Er ist nicht abwesend, nicht schweigend, nicht unbeteiligt. Er ist nah und er bereitet vor, was wir nicht sehen können. Er wirkt in Herzen, bevor wir überhaupt reden können. Er ruft Menschen, bevor wir sie überhaupt kennen dürfen. Er öffnet Türen, bevor wir uns überhaupt auf den Weg gemacht haben. Und so rufen wir nicht, wann wird es geschehen, Herr, sondern gebrauche uns. Gebrauche uns, bis du kommst. Lass uns sehen, was du siehst. Lass uns lieben, wie du liebst. Lass uns gehen, wohin du uns sendest. Und wenn du kommst, lass uns dich mit erhobenem Blick erwarten. Und vielleicht ist heute dein Tag. Heb deinen Blick, denn der Herr, der dich liebt, ist nicht fern. Wer zu ihm gehört, der hat auch Zukunft. Und wer ihn noch nicht kennt, der darf wissen, seine Türen stehen immer offen. Er ruft nicht, um zu richten, sondern um zu retten. Er lädt nicht ein, um zu überfordern, sondern um zu vergeben. Und er sucht ganz bestimmt nicht Perfekte, sondern Menschen, die sagen, Herr, nimm auch mein Leben in deine Hand. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten. Herr Jesus, wir heben unsere Augen zu dir. Herr, und du siehst und kennst jede einzelne Geschichte in diesem Raum. Du kennst die Herzen, die müde geworden sind und die, die vielleicht auch noch suchen. Du kennst diejenigen, die glauben und diejenigen, die zweifeln. Du weißt, wo wir stehen und wohin wir gehen, Herr. Wir danken dir für deine Geduld, die uns gewinnt und nicht bedrängt, für deine Liebe, die uns ruft, aber nicht verurteilt, Herr, für deine Gnade, die uns entgegenkommt und nicht wegstößt. Und so, Herr, bitten wir dich, schenke uns Augen, damit wir sehen, wie du siehst. Schenke uns offene Herzen, damit wir lieben, wie du liebst, Herr. Schenke uns offene Schritte, damit wir gehen, wohin du uns auch sendest. Und für die, die spüren, dass sie dich brauchen, Herr, zieh sie zu dir mit deiner liebevollen Sanftmut. Ruf sie mit Hoffnung und schenk ihnen die Freiheit zu sagen, Herr, nimm mein Leben in deine Hand. Und so warten wir nicht auf bessere Zeiten, Herr, wir warten auf dich und wir leben, bis du kommst, Herr. In Jesu Namen. Amen.